Jetzt zu dem eigentlichen Thema. Zu den Problemen, ich würde sagen, zu den geistigen Problemen unserer Zeit, gehören die entleerte Worte und Begriffe. Was ich damit meine, ist dieses. Wir gebrauchen Worte, die Jahrhunderte, ja Jahrtausende alt sind, aber die einfach heute einen anderen Inhalt oft haben. Und man kann sich nur vorstellen, also wenn ein Marxist das Wort Freiheit benutzt, er meint darunter etwas ganz anderes als ein Amerikaner, wenn er das Wort gebraucht, oder meinetwegen auch als ein Deutscher. Und das ist, also man kennt eine ganze Serie von solchen Begriffen, oder was man meint mit Gerechtigkeit oder Freiheit und, oder Demokratie und so weiter und so fort. Ich möchte aber Folgendes sagen, es ist auch in Bezug auf die Bibel ein schwerwiegendes Problem, diese Veränderung des Inhalts der Worte beziehungsweise Entleerung der Begriffe. Das heißt, dass diese Begriffe heute in dem allgemeinen Sprachgebrauch nicht das aussagen, was sie in der Bibel meinen. Und es ist eines der wichtigsten Probleme und Aufgaben der biblischen Exegese, den eigentlichen, ursprünglichen Sinn und Inhalt der Begriffe aufzuzeigen, um zu verstehen, was die betreffende biblische Aussage eigentlich meint, wenn man nicht falsch gehen will. Wir sind da in einem bibelkundigen Kreis. Also ihr wisst, dass in manchen Dingen, zum Beispiel manche Begriffe, Taufe und so weiter, Taufe, Buße, die Problematik um diese Begriffe, das weiß jedermann schon, dass Taufe etwas anderes meint, als das, was man mit den Säuglingen tut. Dass Buße etwas anderes meint, als wenn man, dass man da zu einem Priester geht und da bekommt man, wenn man ihm ein paar Sünden sagt, dann bekommt man irgendwelche Auflage, etwas zu beten. Ne? Und das ist Buße und so weiter. Wir wissen, das wissen schon allgemein, ziemlich allgemein, alle Menschen, die sich mit der Bibel ernsthaft auseinandersetzen, dass das etwas anderes, dass die Taufe etwas ganz anderes meint, dass Buße etwas ganz anderes meint. Oder auch Glaube meinetwegen. Auch der Begriff Glaube, ne, der im Allgemeinen verstanden wird, nur Glaube, bist du evangelisch oder bist du katholisch? Ne? Das ist die Frage des Glaubens. Ne? Aber das hat mit der Bibel nicht im geringsten etwas zu tun. Ne? Das ist entleerter Begriff, der einfach, wo etwas auf der Oberfläche, an der Oberfläche geblieben ist, von dem, was da einmal vielleicht ein bisschen mit war, aber was nicht das Wesentliche war. Nun ist es keineswegs so, dass wir mit diesem Problem in der Bibel zu tun haben, bei den biblischen Begriffen, nur von solcher Art wie Taufe oder Glaube oder Buße. Es sind auch viel harmlosere Begriffe, die einfach durch den Gebrauch entleert wurden ihres ursprünglichen Inhalts, den sie in der Bibel hatten. Und zu denen gehört auch mein Thema, Trost. Trost. Was ist das Trost? Wenn man so, also man kann denken, nicht so, wie man das Wort gebraucht, manchmal Trostpflaster, ne? Oder jemanden vertrösten, ne? Und so. Trost ist allerdings etwas, was der Mensch, und zwar jeder Mensch, immer wieder braucht. Ich will da nicht versuchen, unbedingt eine Definition aufzustellen, was Trost ist. Das wäre vielleicht falsch oder zu anmaßend. Aber jedenfalls das, was im Allgemeinen da irgendwie mitspielt zumindest in den Vorstellungen auch des heutigen Menschen, ist da der Beistand in einer besonders schwierigen oder betrüblichen, bedrückenden Situation. in der sich der Mensch befindet. Nicht? Also dass er da einen Beistand irgendeiner Art erwartet. Diesen Sinn hatte das Wort auch in der Bibel, ohne Zweifel. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Aber auch dieser Begriff des Trostes, wie gesagt, und da sind die christlichen Kirchen nicht ohne Schuld, dass das so geworden ist, wurde einfach seines Inhalts mehr oder weniger beraubt und verflacht. Heute versteht man oft unter dem Trost einfach Worte oder Gäste, die mehr oder weniger nur eine Floskel sind, die an der Oberfläche bleiben. Es ist eine Art gesellschaftliche Routine, die man oft auch bei den Beerdigungen sehen kann, nicht? Also wo man da herzliches Beileid, nicht? Und manchmal, also denkt sich erst mal der Mensch gar nicht dabei etwas, meistens, und überhaupt, also wie ich würde sagen, dass oft aus dem Trost in dem praktischen Gebrauch jetzt die Vertröstung wirklich geworden ist. Das heißt also Worte ohne irgendeinen realen, handfesten Hintergrund. Und nicht zuletzt dann die berühmte Vertröstung ins Jenseits. Was alte Vorwurf der Atheisten gegenüber dem Christentum, dass sie die Menschen aus dem gegenwärtigen Elend vertröstet ins Jenseits. Und das ist keineswegs so falsch gegriffen. Natürlich, es ist total falsch gegriffen, wenn man sich an der Bibel orientiert oder an den Neuen Testament. Aber wenn man sich an der Praxis der christlichen Kirchen orientiert und besonders in Vergangenheit, wenn man an die gesellschaftlichen Strukturen der Vergangenheit denkt, die christlichen Strukturen, dann die führten tatsächlich dazu, dass die Menschen vertröstet wurden, sozusagen ins Jenseits. Da wirst du das besser haben, nicht? Einmal. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt von Interesse, muss das von Interesse sein, sich zu fragen, wie Jesus das verstanden hat. Wie Jesus tröstete. Oder was hat er eigentlich unter Trost verstanden? Und dazu ist ganz gut diese Begebenheit, diese Geschichte aus dem Johannesevangelium im 11. Kapitel, die mir einfach als Anregung für das Thema vorgegeben wurde. Ich möchte die Geschichte nicht vorlesen jetzt. Ich setze voraus, wie ich schon einmal gesagt habe, bibelfestes Publikum vor den Augen zu haben. Ihr kennt alle die Geschichte. Das ist die Geschichte von Lazarus und von seinen zwei Schwestern Maria und Martha. Es geht da um eine typische Situation, die Trost verlangt, die nach dem Trost ruft. Es geht da um den Tod eines lieben Menschen. Es ist ein Bruder, geliebter Bruder offensichtlich, und auch ein Freund. Jesus spricht selbst von diesem Lazarus als von seinem Freund. Und es heißt da auch zweimal in der Geschichte, dass da viele Menschen gekommen sind, nicht nur aus der Umgebung, sondern aus ganz Judäa, um die beiden Schwestern Maria und Martha zu trösten. Da haben wir das Wort, den Begriff direkt, zu trösten. Das ist der Vers 19 und Vers 31. Von Jesus selbst wird dieses Wort da nicht gebraucht in der gesamten Geschichte. Also, dass Jesus da tröstete, dass Jesus sie tröstete oder so. Das wird da nicht so gesagt. Aber es ist gemeint, natürlich. Und aus dem gesamten Rahmen dieser Geschichte, aus ihrem gesamten Inhalt, sehen wir, dass Jesus diese Absicht verfolgte. Also er ist dahin gekommen, um zu trösten, um aus dieser Situation einen hilfreichen Ausgang zu schaffen. Und das ist der Trost. Was hat er getan? Er wollte bestimmt auch helfen und trösten. wie die Menschen, die dort kamen. Aber er hat das offensichtlich etwas anders gemacht als die anderen. Ich würde sagen, ich habe versucht, das in drei Punkten zusammenzufassen, was mir da typisch erscheint, was für den Trost, den Jesus da geleistet hat, den beiden Schwestern und auch anderen, die interessiert waren und die betrübt waren wegen dieses Todes. Das Erste, was mir da auffällt, was Jesus macht, er erweitert den Blick über diese Enge der bedrückten Situation dort. Er erweitert den Blick. Er zeigt diese ganze Sache jetzt, könnte man sagen, von einer höheren Warte. Diese bedrückende Tatsache des Todes wird von Jesus in eine größere und höhere Dimension gestellt. Und so betrachtet und damit auch relativiert. Ich sehe das in zwei Elementen. Erstmal sein Vorgespräch mit den Jüngern schon, unterwegs, wo er von der Krankheit des Lazarus hört, sie hören das und so weiter. Und jetzt kommt Gespräch drauf und sie möchten dahin gerne schnell gehen und so weiter. Jesus spricht von dem Tod, von dem Schlaf erstmal. Die verstehen das nicht. Aber er spricht ganz absichtlich von dem Schlaf. Er schläft und er weiß, dass mit diesem Schlaf der Schlaf des Todes gemeint ist. Und er sagt das dann auch im Verlauf des Gespräches direkt. Das ist bereits etwas, was in dieser Richtung des Trostes geht, wie ihn Jesus versteht. Von einem Schlaf, wenn er von dem Tod des Lazarus als von dem Schlaf spricht. Von einem Schlaf gibt es ein Aufwachen normalerweise. Also es ist nicht das endgültige Ende, das endgültige Aus. Und das ist schon, er stellt damit diese ganze Problematik, ist die konkrete Situation des Todes jetzt, eines wirklichen leiblichen Todes, den steht er in eine höhere Dimension, in eine größere Dimension. Das ist nicht das letzte Wort. Eine Auferweckung ist möglich. Dann weiter, was er in diesem Gespräch mit seinen Jüngern unterwegs hervorhebt, ist die Bedeutung des Vertrauens. Die Bedeutung des Vertrauens oder des Glaubens. Und das wird dadurch illustriert auch, Jesus hat eigentlich gar keine Eile. Das ist so, das muss man sich vorstellen, nicht? Also er weiß jetzt, der ist gestorben und so weiter. Da würde man wenigstens, dass man zur Beerdigung rechtzeitig kommt oder so, nicht? Aber das tut er nicht. Also er geht weiter seine und wartet zwei Tage und so. Also er zeigt da keine Eile. Also es ist auch jetzt nicht, damit zeigt er es, das ist nicht das Entscheidendste jetzt eigentlich. Wichtig ist, das Vertrauen zu haben. Das Vertrauen an Gott, das Vertrauen, den Glauben an Gott. Das ist das Erste also, das zweite Element, wo Jesus diesen erweiterten Blick über die Enge der augenblicklichen Situation hat, das ist das Gespräch mit Martha, wo er ihr sagt, er wird auferstehen. Er wird auferstehen. Und wo das wiederum also so zweiseitig oder doppelsinnig gesagt wird, Martha versteht das auch. Sie glaubt an die Auferstehung am Ende der Tage und auf die hinweist sie auch. Aber Jesus sagt mehr, also das sind die Worte, ich bin die Auferstehung und das Leben und wer mir glaubt, also der wird nicht sterben, auch wenn er stirbe. Und das heißt also wiederum, diesen erweiterten Blick jetzt über den augenblicklichen Tod hinaus. Und er sagt Martha gleich, glaubst du das? Also das heißt, es ist wesentlich abhängig von deinem Glauben. Und damit sagt er wiederum das Gleiche, was er den Jüngern schon klar gemacht hat in dem Gespräch, der leibliche Tod ist nicht das Schlimmste und ist nicht das Ende. Der zweite Bestandteil des Todes, des Trostes, wie ihn Jesus versteht auch in dieser Geschichte, ist die gefühlsmäßige Zuneigung, die er zeigt. Die er zeigt. Und das, was bei Trost also auch eine wichtige Rolle spielt, da ist doch der berühmte Satz aus dem Bibelquiz, weiß man das, das ist der kürzeste Vers in der Bibel, Jesus weinte. Ne? Jesus weinte, nur aus zwei Worten bestehend. Ne? Und die Umherstehenden reagieren darauf auch und sie verstehen das. Er muss ihn sehr geliebt haben, sagen sie. Und auch, es ist interessant, im Originaltext wiederum, also da wird das Wort, also Lazarus wird Philos bezeichnet, also Freund, und da wird das Wort Phileo gebraucht, also wie er musste ihn sehr geliebt haben. Das heißt, um dieses Wort hat das Gefühlsmäßige im Vordergrund. Ne? Und das kommt da, also das bringt Jesus zum Ausdruck dadurch. Also diese wirkliche Teilnahme, dass sein Gefühlsausdruck ist echt. Und ein echter Gefühlsausdruck gehört zum echten Trost. Auch. Das ist das Problem manchmal. Also ich weiß, vielleicht kennt ihr das auch, also ich kenne ein paar solche Leute, wo man, wenn die Hand reichen, dann spürt man direkt also das Desinteresse, das sie haben. Oder die Oberflächlichkeit, nicht? Also man kann mit einem einfachen Händedruck sehr viel zeigen, ob man etwas echt meint oder nicht. Kennt ihr das nicht? Es gibt Leute, wo einem direkt kalt wird, wenn sie ihm Hand geben. Nicht? Also anstatt umgekehrt, ne? Und das ist, also das sehen wir hier, das Gefühl gehört irgendwie zum Leben des Menschen auch und es gehört vor allem auch zum Trost. Es soll aber, es ist nicht nur das, es gehört auch dazu. Und das Dritte, was mir da aufhört in dieser Geschichte und was, glaube ich, auch wesentlich ist insgesamt für Trost, biblisch verstanden. Jesus bleibt einfach nicht dabei, sondern er gibt einen optimistischen, positiven Ausblick in die Zukunft. Das ist dieser Hinweis also auf die Auferstehung oder gefasst in seinen Worten, wer an mich glaubt, wird leben. Damit gibt er einfach eine Zuversicht für die Zukunft. Und der Martha sagt er das, auch wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das könnte man sagen, ja, das ist also die Vertröstung jetzt, nicht? Aber in der Gesamtheit dieser Geschichte hat das einen ganz normalen Platz, einen ganz handfesten, weil Jesus da eben alle diese anderen Elemente, die auch einen Trost, echten Trost ausmachen, die lässt er nicht außer Acht. Er sagt nicht nur, er will das nicht verdecken jetzt, diese Tatsache, dass da ein lieber Mensch gestorben ist. Ne? Und er weint über ihn auch. Er ist auch gerührt. Und wenn er jetzt da Hinweis gibt auf das Ewige, auf das Zukünftige oder auf die Herrlichkeit Gottes, die der Mensch sehen kann, wenn er glaubt, dann ist das nicht so etwas, was man als Vertröstung bezeichnen kann, sondern es ist ein echter Trost, echter Zuspruch. Was meint also Trost in der Bibel? Ich möchte da ein bisschen auf das Sprachliche eingehen, nicht deswegen, weil ich Griechisch lehre, aber weil uns das da wirklich behilflich sein kann. Es sind zwei Worte im Grunde genommen, oder zwei Wortgruppen besser gesagt, im Griechischen, die das Wort Trost oder Trösten wiedergeben. Das eine ist paramitheomai und das andere ist parakaleo. Und ich werde euch gleich sagen, warum ich davon darauf näher eingehen will. weil uns da gerade diese Worte selbst können uns helfen, dass wir den biblischen Inhalt des Begriffs Trost besser verstehen, so wie er damals verstanden wurde. Das sind zusammengesetzte Worte alles. Und para bedeutet, das ist ein Verhältniswort im Griechischen und das kann alles Mögliche bedeuten. Das hat sehr vielfältige Bedeutung. Das kann vorn bedeuten, das kann dabei bedeuten, das kann vorbei bedeuten und alles Mögliche. Jedenfalls in diesem Falle hat das offensichtlich mehr diese Bedeutung dabei zu sein. Und jetzt das andere, das Mithiomai, das hat mit Mithos etwas zu tun. Und Mithos im Griechen bedeutet nichts anderes als Erzählung. Also erzählen, nicht? Also Mithiomai erzählen. Also dabei sein und erzählen, etwas sagen. Gut, das ist Trost. Dieses Wort wird interessanterweise sehr selten in der Bibel gebraucht. Aber es wird gebraucht, gerade hier bezogen auf die Juden, die dorthin kamen und die beiden Schwestern trösteten. Da in diesem Kapitel wird es gebraucht. So viel ich weiß, sonst gebraucht das Paulus nur einmal im 1. Korintherbrief noch. Ne? Aber da in den Geistesgaben. Aber das weitaus meistbenutzte Wort ist Parakaleo. Und das bedeutet Kaleo, das wissen viele sicher, das bedeutet rufen eigentlich. Rufen. Und da gibt es große Gruppe von Wörtern im Griechischen und auch in der Bibel, im Neuen Testament besonders, die damit zusammenhängen, Parakaleo, Paraklesis zum Beispiel, oder Parakletos. Und das Wort wird übersetzt sehr unterschiedlich in den Bibelübersetzungen und anscheinend manchmal ganz unterschiedliche Inhalte. Zum Beispiel, das Wort wird benutzt für Ermahnen auch. An vielen Stellen, wo das Wort Parakaleo heißt, findet ihr in Übersetzungen ermahnen das Wort. Oder ermutigen oder trösten auch. Trösten. Und das ist sehr häufig gebraucht, gerade für das Wort trösten. Das heißt, das Wort hat eine sehr, sehr breite Basis, gemeinsame Grundlage, diese ganze Wortgruppe. Was ist der Inhalt und was da gemeint ist? Dieses, also wiederum dieses dabei und dann rufen. Meinetwegen rufen als Beistand oder rufen als Hilfe. Und das heißt also, der eigentliche Inhalt, den man da heraushören muss, ist Zuspruch. Es geht da um einen Zuspruch. Das besagt uns, glaube ich, etwas mehr, was der Trost eigentlich meint und was auch die Ermahnung meint. Oder Hilfe, Beistand, und zwar im positiven Sinne, als ein wirklicher Beistand. Ermahnen, viele Leute möchten ermahnen und sprechen gerne vom Ermahnen, aber vergessen dabei, dass Ermahnen biblisch verstanden ist, viel mehr als nur ein drohend, selbstzufriedener, erhobener Finger. Das biblische Ermahnen ist viel mehr. Da geht es um den Zuspruch, der dem betreffenden Menschen helfen kann, also und helfen soll, das im positiven Sinne des Wortes. Und genauso ist es im Trösten. Das Trösten bedeutet einfach in der Bibel viel mehr als nur billige, nichtssagende, oberflächliche, nicht verpflichtende Worte zu sagen. So können wir uns das noch deutlicher vor die Augen führen. Es wird in der Bibel immer wieder gesprochen von der Tröstung des Heiligen Geistes. Und in den Abschiedsreden Jesu vom 14. bis zum 16. Kapitel des Johannesevangeliums, das ist das gleiche Evangelium, finden wir oftmals die Bezeichnung für den Heiligen Geist Parakletos. Parakletos. Es kann natürlich versucht werden, Übersetzung herbeigerufener oder der Beistand oder wie man das Fürsprecher wird, das alles Mögliche wird. In Wirklichkeit also ist vielleicht das Beste und gar nicht schlecht, also was Luther gewählt hat, Tröster. Wenn man das biblisch versteht, wohlgemerkt, die Tröster, wenn man den Heiligen Geist erfüllen will mit diesem heutigen oberflächlichen Inhalt des Wortes Trost, dann trifft das nicht zu. Aber wenn man den Trost biblisch versteht, dann hat der Heilige Geist etwas ganz Wesentliches damit zu tun. Diese Tröstung des Heiligen Geistes ist eine, und Jesus benutzt diesen Ausdruck da in den Abschiedsreden, in einer Wiederumssituation, die bedrückend ist für die Jünger. Die wissen also, er ist jetzt zum letzten Mal mit ihnen zusammen. Und er sagt ihnen das auch ganz klar, dass er sie jetzt, dass er Abschied nehmen muss von ihnen und dass er nicht mehr mit ihnen sein wird. Aber er sagt, aber ich werde euch einen anderen sozusagen herbeirufen oder herbeisehen vom Vater. Und der wird euch das alles also deutlich machen, verständlich machen und noch mehr, als ich konnte. Also das heißt, es ist eigentlich Trost. Zuspruch, im Sinne des Zuspruchs. Er gibt den Jüngern Zuspruch, der ihnen helfen kann, über diese bedrückende Situation, dass Jesus jetzt endet als Verbrecher am morgigen Tage, und damit scheint es alles vorbei zu sein, menschlich gesehen, dass weit darüber hinausgeht, dass damit längst nicht alles zu Ende ist, dass es erst richtig anfängt. Und das ist der Trost. Das ist der Trost. Das ist nicht die Vertröstung. Und die sollten das sehr schnell begreifen. Die sollten das nicht erst in Jenseits begreifen. Sie sollten das erleben und haben das erlebt. Also eine konkrete, wirksame Sache. Und das muss Trost sein. Oder ein anderes Beispiel, würde ich sagen, am Anfang des Römerbriefes, im ersten Kapitel, schreibt Paulus von einem geistlichen Austausch zwischen ihm und römischen Christen. Da geht es um die Gabe, die er mitteilen will. Also darüber will ich nicht diskutieren jetzt, was das meint. Aber ich will, was das mit Trost zu tun hat. Das ist der Vers 11 und 12. Ich würde euch gerne, schreibt Paulus, persönlich kennenlernen, um euch mit den Gaben zu dienen, die mir der Geist Gottes geschenkt hat. Dadurch möchte ich euch Mut machen, oder besser, wir wollen uns gegenseitig durch unseren Glauben Mut machen. Ihr mir und ich euch. Da sehen wir wiederum etwas von diesem Trost, weil in der alten Luther-Übersetzung ist das auch, wir wollen uns, damit will getröstet werden, mit insgesamt, nicht, oder so irgendwie heißt es da. Also es ist jedenfalls das gleiche, wiederum der gleiche Begriff. Und die gemeinsame Tröstung, von der Paulus hier spricht, bedeutet einfach auch nichts anderes als Stärkung. Als Stärkung. Durch das, was wir uns zusprechen, ich euch und ihr mir, werden wir gestärkt. Und das ist der sinnvolle Trost. Oder ein anderes Beispiel, in einem Apokryphenbuch zum Alten Testament, in dem ersten Buch Makkabäer, im 12. Kapitel, da ist diese von dem Vertrag, den die Makkabäer mit den Spartanern gemacht haben, und da ist ein Brief überliefert, denn die Makkabäer an die Spartaner, Makkabäer waren Juden, und den sie an die Spartaner geschrieben haben, und sie schreiben da unter anderem, wir bräuchten zwar eures Zuspruchs nicht, weil wir Trost in unseren heiligen Schriften, die in unseren Händen sind, haben. Und da ist auch Trost. Und von diesem, in diesem, das heißt, es ist eine, sie meinen, es ist eine Kraft. Weil da ging es um handfeste militärische Dinge, nicht? Also das war ein Militärvertrag praktisch, den sie mit Spartanern gemacht haben. Aber sie sagen trotzdem, wir brauchen euren Trost eigentlich nicht. Wir haben ihn in der Heiligen Schrift, in den Heiligen Schriften, die in unseren Händen sind. Und im gleichen Sinne würde ich sagen, spricht Paulus, beziehungsweise schreibt Paulus in dem Römerbrief im 15. Kapitel. Wenn er da im 4. Vers die Worte sagt, was in den heiligen Schriften steht, wurde geschrieben, damit wir daraus lernen. Es soll uns Mut zusprechen, damit wir standhaft bleiben und das Ziel erreichen, auf das wir hoffen. Das ist schon natürlich jetzt frei übersetzt. Ich lese das aus der Gute Nachricht, die Übersetzung, aber in diesem Sinne stimmt das, das ist der ursprüngliche Sinn des Wortes, aber ich finde da wiederum das Wort Trost in anderen Übersetzungen, nicht? Also Trost der Schrift. Und was Paulus damit meint, ist wiederum Kraft und Ermutigung, die der gläubige Mensch aus der Schrift und durch die Schrift bekommt. Das heißt, aus der Schrift, so wie sie Paulus versteht, so wie sie die Makkabäer verstanden haben, und so wie sich die Bibel selbst versteht, kommt ein echter Trost für den Menschen in seiner bedrückenden Lage. Das ist jetzt, können wir das noch vielleicht von etwas höheren Warte sehen, jeder Mensch befindet sich in einer bedrückenden Lage. Nämlich, wenn er sich bewusst ist, was er ist und was er sein sollte. Oder was er sein könnte. Da ist eine bedrückende Lage. Und in dieser bedrückenden Lage spricht ihn Gott an. Mit den Worten der Schrift. Und gibt ihm einen höheren und einen erweiterten Blick über seine deprimierende Enge der augenblicklichen Situation. Er tut, überall, auf allen Seiten. Deswegen kann das Paulus sagen, das ist Trost. Und die Bibel zeigt in ihren Worten auch eine echte, könnte man sagen, gefühlsmäßige Zuneigung Gottes zu den Menschen. Denken wir nur an den wunderbaren 23. Psalm, den wir gesungen haben vorher. Ich habe daran gedacht, da ist auch vom Trost die Rede. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist nicht so, das sehen wir also mit Stecken und Stab. Da kann man trösten, also nicht nur im Sinne so irgendwie, aber es ist da, das ist eine Unterstützung. Da ist eine Unterstützung, so wie für einen Hirten eben dieser Stecken und Stab eine Unterstützung, eine Hilfe ist. Und das ist Gott jetzt auch in seiner Zuneigung. Oder wenn wir denken an die vielen Worte des Trostes, die wir bei den Propheten finden, besonders bei Jesaja. Also das ist, da spürt man direkt dieses Gefühl, dieses starke Gefühl, diesen starken Gefühlausdruck, tröstet mein Volk. Oder ich will dich trösten, wie die Mutter ihr Kind tröstet. Also das ist sehr gefühlsbetont gesagt. Das heißt also, das sehen wir auch, auf dieses zweite Element des Trostes trifft zu in der Bibel, auf die ganze Bibel. Und dann gibt uns die Bibel in ihrer Botschaft auch einen Ausblick in die Zukunft. Und zwar einen Ausblick aus dem Glauben heraus. Genauso wie Jesus das Maria und Martha gesagt hat. Wenn du glauben wirst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und die ganze Bibel, jetzt wenn wir das alles zusammenfassen sollen, was wir über den Trost gesagt haben, es war ein Versuch. Ich habe versucht zu zeigen, also was eigentlich Jesus unter dem Trost verstanden hat, was Paulus darunter verstanden hat, was die Bibel darunter versteht. Und wir sollen daraus lernen, weil darum geht es, wie Jesus mit den Menschen umging. Das ist Überschrift dieser Freizeit. Und ich glaube, auch dieses Thema des Trostes ist einfach, soll eine Antwort sein, wie Jesus mit den Menschen umging. Er gibt ihnen, wo es nötig war, einen echten Trost. Das bedeutet einen echten Zuspruch. Er vertröstete sie nicht, aber er half ihnen über die gegenwärtige Not hinaus, indem er ihren Blick erweitert hat. Und das, glaube ich, ist wesentlich bei dem Trost. Und daraus sollen wir lernen. Immer zu sehen, also es gibt Größeres, es gibt Weiteres, es gibt Höheres als diese gegenwärtige Not. Das kann man in jedem Augenblick sagen, sogar wenn das Jesus sagen konnte, Anbetracht des Todes, also dann können wir das zu jedem Augenblick praktisch, diesen Blick finden oder versuchen zu finden und ihn auch dem anderen, der Trost braucht, der Zuspruch braucht, helfen. Aber dann dürfen wir auch nicht das Zweite vergessen, nämlich das Gefühlsmäßige, die gefühlsmäßige Zuneigung. Weil das gehört dazu, wenn der Mensch betrübt ist, so, dann kann für ihn eben Ausdruck des Gefühls eine große Hilfe sein. Denken wir da an ein kleines Kind, was für es bedeutet, also das brillt da und so und nicht unbedingt immer nur, weil es Hunger hat, aber wenn es dann die Mutter nimmt und an Brust legt, dann alleine schon die Berührung gibt Beruhigung dem Kind. Oder das kann man auch mit, das kann man auch bei Erwachsenen erleben, nicht? Also es manchmal einfach eine Berührung viel bedeuten kann, wenn es echt ist, wenn es echt ist. Weil das ist, und so sind die Menschen geübt irgendwie, ohne es geübt zu haben, dass sie das doch spüren können, ob das echt ist jetzt oder nicht echt. Aber es gehört, das möchte ich sagen, es gehört auch dazu, nicht? Weil wir dazu neigen manchmal, wir sind zu trocken, weil wir die Lehre sehr hervorheben und betonen, dann das ist die, darin liegt die Gefahr, dass wir zu trocken werden. Ne? Also, und wo es ans Gefühl kommt, dann sind wir dann, oh, das ist etwas Verdächtiges schon. Ne? Und das gehört zum Leben aber auch. Ne? Natürlich Verstand gehört dazu, Wille gehört dazu und jedes an seinem Platz, aber Gefühl gehört auch dazu. Und besonders wenn man von Trost spricht, von Zuspruch, dann gehört das Gefühl dazu. Man kann nicht den Menschen vertrösten, indem man ihm eine Lehre präsentiert. Ne? Alleine. Das hilft niemandem, wenn er sich in einer Notsituation befindet. Und dann schließlich auch das Dritte, nicht vergessen, auch das sollten wir lernen von Jesus und von der gesamten Schrift, nämlich den Ausblick in die Zukunft. Weil das ist die Hoffnung. Die Bibel spricht immer von der Hoffnung. Petrus spricht von der lebendigen Hoffnung, zu der wir wiedergeboren sind. Lebendige Hoffnung. Das ist aber etwas, das ist eine echte Hoffnung. Das ist eine echte Hoffnung, weil sie handfest ist. Sie ist etwas Handfestes. Sie ist nicht nur, hängt nicht in einem luftleeren Raum, sondern sie ergibt sich aus der Gesamtbotschaft der Bibel, aus der Gesamtzuneigung Gottes zu dem Menschen in der Bibel. Und deswegen ist diese Hoffnung, die uns die Bibel gibt, für die Zukunft, auch für Jenseits, echt. Aber wir dürfen sie nicht abtrennen von dem gegenwärtigen Leben, weil das Jenseitige entscheidet sich in dem Gegenwärtigen. Das sollten wir nicht vergessen. Die ganze Bibel spricht von der Nachahmung Gottes. Und zwar sehr konkret. Der Mensch soll Gott nachahmen. Die Juden haben das sehr gut verstanden. Und viele, es ist manchmal, sie kommen so zu eigenartigen Vorstellungen. Bei den Rabbinen manchmal kann man lesen, also die Begründung für verschiedene Sachen, was der Mensch tun soll. Wir sollen die Toten begraben. Warum? Weil Gott Mose begraben hat. Das ist die Begründung. Also es ist eigenartig, mutet uns das an, aber Sie verstehen das, der Mensch soll Gott nachahmen. Der Mensch, wenn er an Gott vertraut und wenn er ihn gehorchen will, soll ihn nachahmen. Oder Sie begründen das, die Nackten zu kleiden. Gott hat Adam und Eva Kleidung gegeben. Also wir sollen das auch tun. Also wo, und so weiter und so fort. Da ist etwas Rührendes, würde ich sagen, an dieser Auffassung, Gott nachzuahmen, weil das so konkret verstanden wird. Und wir sollen das auch sehr konkret verstehen, wenn wir von der Nachfolge Jesu sprechen. Weil auch in der Nachfolge geht es um die Nachahmung von Jesus im echten Sinne des Wortes. Nicht nachäffen, aber Nachahmung. Paulus spricht davon öfters in seinen Briefen auch. Wir sollen ihn nachahmen, wir sollen Gott nachahmen, sagt Paulus auch, wir sollen Jesus nachahmen und er betont das von sich selbst auch, dass er das auch tut. Das heißt, es wird da immer wieder erwartet von den Nachfolgern Jesu, dass sie sich auch Verhaltensweisen von Jesus versuchen anzueignen. Dass sie versuchen, diese Verhaltensweisen zu ihren eigenen Verhaltensweisen zu machen. Jesus sagt, auch im Johannesevangelium, etwas später, im 13. Kapitel, nach der Fußwaschung, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr auch so tut wie ich. Ne? Er meinte damit natürlich nicht jetzt, das wäre ein bisschen eine naive Erklärung, ihr sollt die Füße waschen, auch wenn das so klingt, wortwörtlich, oder anmutet. Aber er betont da einfach die Haltung, die er gezeigt hat. Er betont, ich, Meister, Herr, habe euch diesen Dienst erwiesen, den man nicht erwarten kann von einem Meister oder von einem Herrn. Ne? Ihr sollt, das heißt, ich habe euch eine Haltung gezeigt. Und diese Haltung soll eure Haltung sein. Deswegen, dass ihr auch so tut, so handelt. Ne? Und wir sollten also auch in Bezug auf Trost von Jesus lernen, diesen sinnvollen und vollen und echten Trost für uns zu suchen in der Schrift und bei den gläubigen Menschen und von uns aus unserem Glauben und unserer Liebe heraus und unserer Hoffnung heraus, diesen Trost auch den anderen Menschen zu vermitteln oder zumindest zu spüren geben. Es geht um eine Nachfolge Jesu in dem Trost, wie es Paulus verstanden hat und mit seinen Worten aus dem 15. Kapitel des Römerbriefes, dass ich ein Vers davon habe ich gelesen, jetzt lese ich etwas mehrere Verse dazu, möchte ich diese Betrachtung beschließen. Das sind die ersten 6 Verse in dem 15. Kapitel. Und Paulus schreibt da folgendermaßen. Und ich glaube, er zeigt damit das, worum es geht in der Nachfolge Jesu. Also müssen wir, die einen starken Glauben haben, die Bedenken der Schwachen ernst nehmen und dürfen unsere Stärke nicht selbstgefällig zur Schau stellen. Jeder soll vielmehr Mitgefühl für seinen Bruder haben, oder für seinen Nächsten, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Auch Christus selbst war ja mitfühlend und nicht selbstgefällig. Es heißt von ihm, die Worte, mit denen man dich, Gott, lästert, treffen mich. Was in den Heiligen Schriften steht, wurde geschrieben, damit wir daraus lernen. Es soll uns Mut zusprechen, damit wir standhaft bleiben und das Ziel erreichen, auf das wir hoffen. Ich bete zu Gott, der Standfestigkeit und Mut schenkt. Das ist zum Gott des Trostes und der Geduld, heißt es bei Luther. Dass er euch allen die gleiche Gesinnung gibt, so dass ihr dem Beispiel folgt, das Jesus Christus gegeben hat. Dann kennt ihr alle einmütig Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, preisen. Amen.